von Menschen und Zügen. Reisen mit der Bahn. Eine Sommerreihe von Deutschlandfunk Kultur.
Bücher und Züge, das gehört irgendwie zusammen. Nicht nur, weil viele Menschen während einer Zugfahrt gerne lesen, sondern auch, weil seit fast 200 Jahren auch die Literatur sich mit dem Zugfahren beschäftigt. Das reicht vom Motiv des Abschieds am Bahnsteig bis zu Romanen, die komplett in Zügen spielen. Und über all das wollen wir jetzt mit dem Literaturkritiker Helmut Böttiger reden. Schönen guten Morgen, Herr Böttiger.
Guten Morgen.
Lesen Sie denn lieber in Zügen oder von Zügen?
Oh, das ist eine schöne Frage, weil in Zügen liest sich's tatsächlich am besten. Die Erfahrung habe ich gemacht, wenn die Landschaft so beruhigend an einem vorüberrauscht und man sich in ein Buch vertiefen kann. Das ist wie das Gefühl, das besser ist als daheim im Sessel, weil man ist abgeschirmt und man ist trotzdem unterwegs. Es entspricht dem Lesevorgang an sich.
Im Prinzip ist das auch schon eine Weile möglich. 1834 hat die erste deutsche Bahnstrecke eröffnet. Knapp 10 Jahre davor gab es die erste in Großbritannien. Wie haben denn damals im 19. Jahrhundert Schriftsteller auf diese neue Entwicklung reagiert?
Ja, das war natürlich schon eine ganz andere Situation. Man war die Postkutschen gewöhnt. Und es fällt in Deutschland in die Zeit der Spätromantik, die man ja eher mit Natur- und Schäferidyllik verbindet. Und Gott sei Dank gibt es einen autobiografischen Bericht von Josef von Eichendorff, dem wirklich Heidelberger Hyperromantiker, der dann tatsächlich auch mal mit einer der ersten Eisenbahnen gefahren ist. Und er schreibt: An einem schönen, warmen Herbstmorgen kam ich auf der Eisenbahn vom anderen Ende Deutschlands mit einer Vehemenz dahergefahren, als käme es bei Lebensstrafe darauf an, dem Reisen, das doch mein alleiniger Zweck war, auf das Allerschleunigste ein Ende zu machen. Es war einfach zu schnell. Und man sah auch von der Landschaft nichts. Das war eher erschreckend. Die Postkutsche war an sich auch schon problematisch, weil man wurde da so durchgerüttelt. Aber man hatte immer noch ein Gefühl für die Landschaft, an der man vorbeifährt. Die Eisenbahn hatte eher was Erschreckendes. Und auch bei Gustave Flaubert, der in der Madame Bovary ein paar Jahre später die entscheidenden Szenen immer noch in der Postkutsche stattfinden lässt, auch bei ihm findet man dieses Schrecken vor der Eisenbahn. Er sagt, es ist einfach todlangweilig, Eisenbahn. Nach 5 Minuten bin ich vollkommen angeödet und entsetzt, weil was man da draußen sieht, das ist ja nicht die Landschaft. Das ist irgendwie ein ganz blödes Zeug, mit dem man nichts zu tun haben will.
Das dürften bei Flaubert und Eichendorff so ungefähr Geschwindigkeiten zwischen 30 und 40 km/h gewesen sein. So schnell waren die ersten regulären Züge ungefähr. Das muss man sich mal bei diesen Beschreibungen nochmal vergegenwärtigen.
Ja, ja, aber das war natürlich, wenn man die Geschwindigkeit des Fußgängers gewöhnt ist, dann ist das natürlich eine enorme Dimension.
Es hat sich dann verändert. Züge wurden nicht nur langsam schneller, sondern sie wurden auch immer alltäglicher im Laufe der Jahrzehnte, dann vor allen Dingen auch im frühen 20. Jahrhundert. Wie hat sich das auf die Literatur ausgewirkt?
Die Literatur beschreibt immer mehr so bürgerliche Konversationen im Eisenbahnabteil. Das ist dann etwas, wo man sich schon daran gewöhnt hatte und wo das dann langsam kippt, dass man in einem geschlossenen Raum fremde Leute kennenlernt, mit denen ins Gespräch kommt. Das ist wirklich wie geschaffen für den bürgerlichen Konversationsroman. Bei Fontane in Irrungen, Wirrungen gibt es eine Szene, wo in einem Eisenbahnabteil soziologisch die unterschiedlichen Schichten abgeklopft werden. Da trifft eine habsburgische Adlige auf eine Berliner Bürgerin, die natürlich eine Geldbürgerin ist. Und diese feinen sozialen Differenzen werden im Eisenbahnabteil verhandelt. Das ist sehr schön. Auch bei Thomas Mann ist natürlich das Eisenbahnabteil ein schöner Hintergrund für bürgerliche Konversation und Rituale.
Aber gerade was Sie erwähnt haben, dieser verschlossene Raum, in dem fremde Menschen teilweise stundenlang zusammengepfercht sind, das hat natürlich auch dazu geführt, dass der Zug auch ein beliebter Spielort dann wurde für Krimis.
Also es gibt natürlich von Agatha Christie Mord im Orientexpress, das fällt einem sofort ein. Es gibt auch den wirklich sehr tiefgründigen Krimi von Patricia Highsmith, Zwei Fremde im Zug. Wenn man so in einer Encounter-Situation ist, in einem geschlossenen Raum und aufeinander verwiesen ist, dann können natürlich innere Zustände explodieren. Und das haben sehr viele Schriftsteller sich zunutze gemacht. Krimi bietet sich an. Es gibt aber auch Krimis, vermeintliche Krimis von Autoren, an die man nicht ohne weiteres denkt in diesem Zusammenhang. Zum Beispiel Heimito von Doderer hat einen Roman geschrieben in den 30er Jahren, Ein Mord, den jeder begeht. Und das ist ein sehr verrätselter, eigentlich auch Kriminalfall, nämlich im Tunnel zwischen Laufen am Neckar und Heilbronn findet etwas statt, was den ganzen Roman trägt und was ihn immer rätselhafter erscheinen lässt.
Aber nicht nur bei Krimis merkt man ja, dass Bücher, die sich mit dem Thema Eisenbahn beschäftigen, nicht unbedingt der Eisenbahnromantik verhaftet sein müssen. Sie haben jetzt ein Stichwort genannt, das mich nach der Lektüre eines Dürrenmatts, nein, nicht Romans, einer Kurzgeschichte von Dürrenmatt immer noch schaudern lässt. Der Tunnel, so heißt doch diese Geschichte. Und da war ich damals, Sie haben gesagt, Sie lesen gerne in Zügen, ich auch, aber da war ich damals ganz froh, dass ich diesen Roman zu Hause im Sessel gelesen habe und nicht in einem Zug.
Ja, es hätte sich angeboten, vielleicht in der Gotthardbahn, also dass man durch den Gotthardtunnel fährt und dann diese Dürrenmatt-Geschichte liest. Das ist nach dem Zweiten Weltkrieg eine klaustrophobische Situation. Man merkt, dass Dürrenmatt Kafka gelesen hat. Man merkt, dass der Zweite Weltkrieg unmittelbar vorübergegangen ist und alle sind noch davon geprägt, von dieser Erfahrung. Und diese Fahrt im Tunnel, der Tunnel hört nicht auf. Man fährt quasi ins Erdinnere. Auf den Zugschaffner ist überhaupt kein Verlass. Und diese bedrohliche existenzielle Situation, man rauscht in einen Tunnel hinein, der nicht mehr aufhört. Das ist eine existenzielle Dimension, das passt zu dieser Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg. Und das ist ein Symbol für die Ausweglosigkeit der modernen Existenz überhaupt. Bei Dürrenmatt muss man sagen, dass er Kafka erreichen wollte, es aber dann doch nicht, sich nicht ganz getraut hat, weil er sich ein bisschen grotesk verzerrt. Aber der Tunnel ist natürlich ein Bild für den modernen Menschen.
Ich glaube, wenn man Eisenbahnbücher so suchen würde, wie das Menschen heute machen, nämlich mit unserem Freund, dem Herrn Google, und würde so Stichwörter eingeben, würde man, glaube ich, relativ schnell einen der erfolgreichsten Romane von Stellan Adolny finden. Das ist, glaube ich, früher 80er, 81, 82, einfach wegen des Namens schon, Netzkarte. Das ist auch für mich so in der neueren Zeit einer der Eisenbahnromane, wobei, wenn man genau hinguckt, geht schon um ein bisschen mehr als nur um Zugstrecken.
Ja, der Zug ist nur die Voraussetzung für die weitere Geschichte in diesem Roman. Ein typischer romantischer Jüngling, der sich vor Sehnsucht verzehrt, nach Liebe, nach Romantik, der fährt kreuz und quer mit der Netzkarte durch Deutschland auf der Suche nach dieser Liebe. Und da ist natürlich die Eisenbahn eher so ein Moment der Selbstverständlichkeit. Da ist nichts mehr von diesem Bedrohlichen, von diesem Eingeschlossensein, sondern das ist einfach ein natürliches Instrument der Umgebung, das man benutzt. Und dieses kreuz und quer durch Deutschland fahren hat natürlich etwas von Irrweg, verweist ins Innere. Und wenn dann die Frau auftaucht, dann beginnt eigentlich der wirkliche Schrecken. Genauso eine schöne Szenerie ist bei Peter Handke Falsche Bewegung. Das ist eigentlich auch ein Film mit von Wim Wenders. Und in diesem Filmbuch, da taucht am Anfang eine leere Landschaft in Heide-Holstein auf, also am Nordrand von Deutschland, und das Hotel Kotthaus in Heide wird im Grunde eingefangen wie ein Bild der inneren Vereinsamung und der Ausweglosigkeit in der Leere. Das Hotel ist leider mittlerweile auch abgerissen, also selbst die Symbole für die Einsamkeit gibt es nicht mehr. Und es geht bis hinunter nach Weil am Rhein vor Basel, also die letzte süddeutsche Eisenbahnstation. Und ein Weg durch ein leeres Niemandsland, was bei diesen beiden Enden, bei diesen beiden Bahnhöfen dann wirklich transparent wird, so eine leere Verlorenheit. Also da ist die Eisenbahn auch ein anderes Bild für den inneren Zustand.
Ich fürchte allerdings, selbst wenn wir beide im Bummelzug von Heide bis nach Neapel fahren würden, hätten wir immer noch nicht genug Zeit, um einen vollständigen Überblick zu bieten über alles, was schon geschrieben wurde um Eisenbahn und Bahnhöfe und. Aber ich kann Sie nicht gehen lassen, ohne doch noch die Frage zu stellen, haben Sie denn einen Eisenbahn-Lieblingsroman, aus welcher Zeit auch immer?
Ja, man müsste eigentlich Brust sagen, von gibt es aber in der Recherche nur einen kurzen Abschnitt, wo er die Eisenbahn gegen das Autofahren setzt. Aber ein wirklich sehr schöner Roman ist von Markus Werner, Zündels Abgang, Anfang der 80er Jahre. Das geht eigentlich gar nicht um die Eisenbahn, aber er will aus seinem Lehrerdasein in der Schweiz fliehen, nach Genua. Er traut sich aber in Genua immer nur so ein paar hundert Meter vom Bahnhof weg, kennt dann alle Spelunken, die es da gibt, aber zur Sicherheit will er immer in der Nähe des Bahnhofs bleiben, weil der Bahnhof im Gegensatz zu Eichendorf, da hat sich etwas getan, verspricht für den haltlosen modernen Menschen doch irgendwie noch einen Rückhalt.
Helmut Böttinger über Züge und Bahnhöfe in der Literatur. Wir beenden unsere Reihe damit aber noch keineswegs, sondern setzen sie heute und morgen fort. Und alles, was bereits gelaufen ist, können Sie nachhören unter deutschlandfunkkultur.de und dort finden Sie auch eine Übersicht über das, was noch kommt. Herr Böttinger, ich bin ja jemand, der nicht vor billigen Formulierungen zurückschreckt. Deshalb danke und gute Fahrt.
Dankeschön.